Ich weiß nicht, ob ihr das Bild seht, aber es ist eindeutig, dass Staat und Kirche hier sich die Hand geben. Und wir wissen ja, was wir schon über 120 Jahre lehren, dass da irgendwann mal ein ultimativer Test kommt, wo Menschen einen Entscheid machen müssen, entweder für oder gegen eine Satzung Gottes. Und viele Menschen behaupten, ja, ist das jetzt wirklich so wichtig? Wieso soll alles an einem Tag hängen? Das ist doch doof. Wieso soll ein Tag so eine Wichtigkeit mit sich tragen, dass man bereit ist, auf die Barrikaden zu gehen, dass man bereit ist, dafür zu sterben? Wer ist schon bereit, um für einen Tag zu sterben? Englische Übersetzung ganz hinten. But I can speak English if you want to, then they don't have to have the translation. Nein? Lieber beim Deutsch bleiben? Okay, aber nicht lachen, wenn ich verkehrt rede, ne? Okay. Also ist es wirklich so, dass der Sabbat ein Test wird? Und wieso hängen die Adventisten so an diesem Sabbat? Was ist so wichtig rund um diesen Sabbat? Hier ist ein Artikel vom 29. Mai, wo es sagt, es gibt einen Riesenkampf um die Familie, die Wichtigkeit der Familie und der Nation. Also man hängt die Familie und die Nation aneinander. Und wenn die nicht geschützt werden, dann geht eine Nation zugrunde. So wird behauptet. Also diese Dinge, die so vernachlässigt wurden, müssen wiederhergestellt werden. Und wir wissen ja, dass der Kern der Familie dreht sich um Zusammensein und darum muss es einen synchronisierten Tag der Ruhe geben. Denn wenn man Ruhe hat auf verschiedenen Tagen, dann bringt man nicht die ganze Familie zusammen. Das ist das Argument. Und da ist nur ein Tag in der Woche, der dafür gut ist, nämlich der Sonntag. Denn dann hat man alles in einem Paket. Alle haben frei an einem synchronisierten Tag und die Familie kommt wieder zusammen. Das ist gut für die Nation. Die Religion findet wieder ihren Platz. Moralität kommt wieder in die Welt hinein. Das sind die Argumente. Und natürlich, die Umwelt wird geschützt, wenn man einen Tag in der Woche Ruhe gibt. Das ist ein Siebtel weniger Energieverbrauch. So, das ist so das Argument. Und hier ist ein Artikel von Families or Europe's Treasure. Also nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch hier in Europa. Die Familie soll wieder in den Mittelpunkt gebracht werden. Und das kommt vom April 2024. Also das sind alles aktuelle Dinge, die augenblicklich passieren. Und sehr interessant, dass die Politiker haben sich geäußert, dass es so tragisch ist, dass die Kirche nicht mehr die Treibkraft ist hinter den Menschen und den Politikern und so weiter. Die Kirche sollte wieder dabei sein. So in 2014 hat Papst Franziskus gesagt, dass wenn man an dem Sonntag arbeitet, dann werden die Familien und Freundschaften werden benachteiligt. Es muss also einen synchronisierten Tag geben. So, das sind die Argumente, die die Welt bringt. Und die Bibel hat andere Argumente. Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. 6 Tage soll man arbeiten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, weil Gott die Welt geschaffen hat. Jetzt, das war für mich natürlich ein Riesenproblem als Atheist und Evolutionist. Jetzt muss ich einen Tag halten, weil Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Das ist doch Quatsch. So hat man gedacht, oder ich wenigstens. Und der Sabbat war für mich ganz wichtig, weil ich kann doch keinen Sabbat halten, wenn es keine 6 Tage Schöpfung gab. Aber wenn es eine 6 Tage Schöpfung gab, dann hat der Sabbat eine Wucht. Also wie steht das mit dem Sabbat? Im Katechismus des Konzils von Trient für Gemeindepriester heißt es, die Kirche Gottes hat es für gut gefunden, die Feier und Einhaltung des Sabbats auf den Sonntag zu verlegen. Also das kommt von 1937, also nicht aus dem Mittelalter, sondern naja, näher an uns heran. Da war ich noch nicht ganz da, aber schon fast. Da hat die Kirche behauptet, dass sie den Sabbat verlegt hat. Also die katholische Kirche kann nicht leugnen, dass sie es getan haben. Und wir haben ja tausende Zitate über diese Dinge. Kann vielleicht noch ein paar zeigen später. Im Katechismus der katholischen Kirche, der jetzt noch gilt, steht aus Respekt vor der Religionsfreiheit. Wie man das behaupten kann, weiß ich nicht, aber es geht weiter. Und dem Gemeinwohl aller sollen sich Christen für die Anerkennung des Sonntags und kirchlichen Feiertage als gesetzliche Feiertage einsetzen. Also die katholische Kirche behauptet im Katechismus, dass es die Pflicht ist von den Katholiken, um sich einzusetzen, dass Sonntag und die Feiertage ein Gesetz werden. Und somit sind wir jetzt gelangt an einer Zeit, wo dies eine Wirklichkeit werden kann. Und wie wir heute Morgen schon gesagt haben, die Frage nach diesem Sonntagsgesetz wird immer häufiger und häufiger. Und die Regierungsabteilung und die Regierungsdenkrichtung bewegt sich auch in dieser Richtung. Also wir stehen jetzt bei diesem Punkt, wo der Mensch endgültig zu einer Entscheidung kommen muss. Also die Sabbat-Sonntag-Frage und die letzten Ereignisse kann man nicht voneinander trennen. Und es gibt 2 Geheimnisse in der Bibel. Das eine ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und wir lesen das im 2. Thessaloniker 2, Vers 7 und weiter. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon an der Arbeit, zur Zeit Paulus. Nur muss der, welcher jetzt aufhält, erst aus dem Wege geschafft werden. Und dann wird er kommen, der Gesetzlose, der das Gesetz ändern wird, quasi. Also was hielt ihn zurück? Heidnisches Rom. Päpstliches Rom konnte nicht an die Macht kommen, um Gottes Gesetze zu verändern, bis das heidnische Rom beseitigt wurde. Und so haben die Reformatoren diesen Text ausgelegt. Also das ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Im Gegensatz hat man das Geheimnis der Gottseligkeit. Und was ist das? Das Geheimnis der Gottseligkeit ist, Gott ist offenbart im Fleisch. Ganz wichtig. Gott ist offenbart im Fleisch. Gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Mit anderen Worten, das Geheimnis der Gottseligkeit ist das Evangelium der Erlösung in Jesus Christus. 2 Widersätze, ein Geheimnis der Gesetzlosigkeit und demgegenüber ein Geheimnis der Gottseligkeit. Und die beiden schließen einander aus, entweder oder. Da ist kein Kompromiss, der möglich ist. Also was ist Ungerechtigkeit, muss man sich dann fragen. Im Levitikus steht geschrieben, und wenn eine Seele sündigt und irgendetwas von all dem tut, was der Herr verboten hat und man nicht tun soll, hat es aber nicht gewusst und fühlt sich nun schuldig und trägt ihre Missetat. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Also, was ist Ungerechtigkeit? Sünde. Da müssen wir auch wissen, was Sünde ist, und das wisst ihr ja alle recht gut, ist die Übertretung des Gesetzes. Psalm 94, Vers 20, sollte mit dir Gemeinschaft haben, der Thron des Verderbens, der Unheilschaft durch Gesetz. Das ist ein interessanter Text hier. Sollte mit dir Gemeinschaft haben, der Thron des Verderbens, der Unheilschaft durch Gesetz? Gibt es also eine Macht, die Unrecht schafft durch Gesetz? Mit anderen Worten, etwas zu erzwingen, was ungerecht ist. Und wir haben ja auch heute Morgen gesehen in dem Vortrag, dass das ist genau, was in der Welt heutzutage passiert. Es werden Gesetze erlassen, die direkt gegen Gottes Gesetze sind. Was war die Botschaft an die Leviten? Malachi, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Munde und nichts Verkehrtes wurde auf die Lippen erfunden. Er wandelte mit mir friedsam und rechtschaffen und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Das war die Aufgabe der Leviten. Denn des Priesters Lippen sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Munde soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn, der Herrscharen. Was ist unsere Aufgabe? Ist es nicht genau die gleiche? Sagt die Bibel nicht, ihr seid ein heiliges Priestertum? Also das ist die Aufgabe, die wir haben. Ihr aber seid vom Wege abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele am Gesetz Anstoß genommen haben. Hat sich etwas geändert seit der Zeit? Nichts. Im Gegenteil, wir haben es verbessert. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Herrscharen. Darum habe ich euch beim ganzen Volk verachtet und unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt, sondern bei Anwendung des Gesetzes die Person anseht. Das ist so vollkommen. Man kann es gar nicht glauben, dass das, was damals passierte, heutzutage auch. Wir schauen die Person an und sagen, dem folgen wir. Und ob diese Persönlichkeit ein weißes Kleid hat und auf einem Fenster aus dem Vatikan schaut, ist das Gleiche, was hier erklärt wird. Eine Abtrünnigkeit, wo der Mensch horcht auf Personen und Instanzen anstatt an Gott. Die Aufgabe, die Prediger Gottes haben, und wir sind alle Prediger Gottes, ist nur der erste Teil. Im Kolossenserbrief steht geschrieben, nämlich das Geheimnis, das vor Zeitaltern und Geschlechten verborgen war, nun aber seine Heiligen offenbart worden ist. Denn denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Völkern sei, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also wenn wir Wahrheit predigen wollen, wenn diese Wahrheit nicht christozentrisch ist, dann ist es keine Wahrheit. Wenn der Heilige Geist über jemanden zeugt, dann zeugt er über Jesus Christus, denn das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er führt uns zum Kreuz, er führt uns nach Jesus Christus. Im Epheserbrief steht, er tat uns das Geheimnis seines Willens kund, gemäß seinem wohlwollenden Ratschluss, den er gefasst hat in ihm, damit es ausgeführt würde in der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zu bringen in Christus, was im Himmel und was auf Erden ist, in ihm. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn Christus irgendwie beseitigt wird oder vermindert wird oder kleiner gemacht wird, als er war, dann haben wir eine falsche Lehre. Christus war Gott mit uns. Er war im vollen Sinne Gott. Und wer diese Lehre nicht bringt, der versteht das Evangelium nicht, denn nur in Christus können wir das Leben haben, denn er hat das Leben in sich, er kann es niederlegen, er kann es aufnehmen und er kann es demjenigen schenken, den er will. Und wenn wir das nicht verstehen, wenn wir ihn weniger machen, so wie viele in unseren eigenen Reihen das auch machen wollen und ihn ein geschaffenes Wesen machen wollen, dann sind wir fehl am Platz. Wenn Christus nicht Gott ist, dann sind wir verloren. Der Gott, der nicht aus dem Mund Jesus Christus redet, ist nicht mein Gott. Das hat Martin Luther schon gesagt und ich sage es auch. Also der Sabbat. Kann der Sabbat wirklich ein Test der Treue sein? Das ist eine Frage, die wir beantworten müssen. Denn bald wird diese Frage einem jeglichen hier gestellt werden. Und wir müssen sie antworten können. So, ich will ein paar Gedanken mit euch teilen über den Sabbat, die vielleicht nicht so allgemein gebraucht wurden bis jetzt. Wir lesen in Letters and Manuscripts, dass der Sabbat ist ein Loyalitätstest, genau wie der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Es ist ein Loyalitätstest. Es gab keinen logischen Grund, und das kommt nicht aus diesem Zitat, nur das untere Stück, das habe ich selbst erdacht hier. Es gab keinen logischen Grund, nicht von dem Baum zu essen. Denn die Bibel sagt, der Baum war gut zum Ansehen und gut, die Frucht war gut zum Essen. Keinen logischen Grund, warum man es nicht essen sollte. Außer, dass Gott gesagt hat, du sollst nicht davon essen. Er war schön anzuschauen, gut zum Essen. Und der Sabbat ist das einzige Gebot im Dekalog, für dessen Einhaltung es keinen logischen Grund gibt. Außer, dass Gott es sagte. Daher ist es ein Test im gleichen Kaliber wie der, dem Adam und Eva gegenüberstanden. Das ist kein Grund, warum man nicht arbeiten kann am Sabbat. Die ganze Welt arbeitet am Sabbat. Das meiste Geld wird generiert an einem Sabbat. Also man kann arbeiten an einem Sabbat. Und wenn man nicht arbeitet an einem Sabbat, weil Gott gesagt hat, du sollst nicht arbeiten, dann ist es ein Test des Gehorsams. Genauso wie bei dem Baum. Also warum sollte Gott ein solches Gesetz für die Menschheit erlassen? Das ist die erste Frage. Warum? Warum ein Sabbatsgesetz? Wenn es im Himmel kein solches Gesetz gab, gab keinen Sabbat im Himmel. Warum nicht? Wie wissen wir das? Wann wurde der Sabbat geschaffen? In der Schöpfungswoche, am siebten Tag. Für wen? Für die Menschen. Und die Menschen waren noch nicht da im Himmel. Die hatten keinen Grund, den Sabbat zu halten, denn keiner hat abgelehnt, dass Gott der Schöpfer und der Herrscher des Weltalls ist. Also der Sabbat wurde für die Menschen geschaffen und der Menschensohn ist der Herr des Sabbats. Also warum begann dieses Gesetz mit dem Wort Gedenke und die anderen neun nicht? Warum? Warum sollen wir den Sabbat gedenken? Was ist der Grund? Also hier ist das Zitat von Letters and Manuscripts. Der Sabbat wurde im Garten Eden eingeführt, nicht vorher, und ist ein Zeichen der Schöpfung, durch dessen Einhaltung die gesamte Menschheit ihre Anerkennung Gottes als Schöpfer des Himmels und der Erde zum Ausdruck bringen kann. Also das war der Entschluss, den ich machen musste. Ich kann auch nicht Sabbat halten, wenn die Welt nicht in 6 Tagen geschaffen wurde. Also ein riesiges Umdenken. Ist es überhaupt möglich, dass die Welt in 6 Tagen geschaffen ist? Naja, wir wollen nicht über das Thema reden, da sind sich Vorträge darüber, aber ich kam zu dem Entschluss, ja, es ist durchaus möglich und nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich. Also den Sabbat zu halten oder nicht vom Baum zu essen, hat eigentlich keine rationale Grundlage, außer dass Gott gesagt hat. Kein anderer Grund. Die Befolgung der Gebote in Bezug auf diese beiden Verordnungen beruht sich einzig allein auf, so spricht der Herr. Also wie gesagt, die Frucht war schön, sie war essbar, die Schlange hat sie ja genossen, Eva hat davon gegessen, ihrem Mann gegeben, und hat gar nicht gemerkt, dass das Kleid der Gerechtigkeit verschwindet. Sie hatten etwas vergessen. Wieso ist dies ein Test ein ultimativer Test der Loyalität. Komm, wir gehen mal ganz zurück. Die Sünde begann doch im Himmel. Als Luzifer danach strebte, Gott gleich zu sein. Was wollte er denn? Nur so ein paar Gedanken. Er strebte der Position Christi an. Er wollte diese Position haben. Er wollte auch im Konzil der Gottheit Entschlüsse machen. Wieso war er nicht damit eingeschlossen? Wieso war Christus Teil davon und er nicht? Also Christi hatte alle Dinge geschaffen, Luzifer selbst auch. Und Luzifer rebellierte gegen die Autorität Gottes und so rebellierte das Geschöpf gegen seinen Schöpfer. Aber Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Erhalter. Und das müssen wir nicht vergessen. Zum ersten Mal ignorierte ein Geschöpf eine notwendige Abhängigkeit von seinem Schöpfer und versuchte, seinen eigenen Weg zu gehen. Wie weiß ich, dass Christus auch der Erhalter ist und nicht nur der Schöpfer? Denn die Bibel sagt es im Hebräerbrief. Denn alle Dinge trägt mit dem Wort seiner Kraft. Er trägt alles. Ich stehe hier und atme, weil er mir die Kraft gibt zu atmen. Und wenn er diese Kraft von mir entfernt, dann bin ich tot. Ja, muss man sich überlegen, wie kommt ein Geschöpf zu dem Gedanken, dass er nicht unabhängig ist, sondern gleich an seinem Schöpfer. Jetzt die Bibel sagt, Gott hat den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild. Und ich nehme an, dass er die Engel auch nach seinem Ebenbild, nach seinem Charakter geschaffen hat, auch mit Bezug auf, wie sie aussehen. Jetzt, wenn der Martin da zu mir kommt und sagt zu mir, hey Walter, ich bin dein Schöpfer. Ich habe dich geschaffen und du sollst bitte mir gehorchen. Was würde ich zum Martin sagen? Du bist bescheuert. Stellt euch vor, er hat ja keinen Rahmen, keine Verweisung, um zu sagen, dass es nicht der Fall ist. Er muss es auf dem Wort Gottes akzeptieren. Ich habe dich geschaffen. Er kann sich nicht entsinnen, als er noch nicht war. Kann einer von euch euch entsinnen, als ihr noch nicht wart? Nein, aber ihr habt einen Rahmen, eine Verweisung. Ihr wisst, dass ihr einmal klein wart und dass ihr von Eltern stammt und dass die auch einmal klein waren und von Eltern stammt. So, wir haben wenigstens einen Rahmen, in dem wir das entschließen können. Aber wenn alle Engel gleichzeitig geschaffen wurden und einer steht da und sagt, ich bin es, derjenige, der es getan hat, ja, okay. Und derjenige ist auch Gott und ist im Konzil Gottes und dann werden die Arbeitsverrichtungen verteilt. Der höchste Engel, Luzifer, leitet den Chor. Er hat die Engel unter sich in einem großen Sinne, die Engel verehren ihn und er sieht Jesus im Konzil des Vaters und denkt sich, wie ist der denn anders wie ich? Er sieht so aus wie ich, vielleicht ein bisschen heller, ich bin ja auch ein bisschen größer als der Martin, oder? Also ist das, warum ich Gott bin oder er Gott ist? Nein. Und so kommt der Gedanke, wer sagt, du hast mich geschaffen? Ich bin doch auch ein Lebewesen und ich bin dir eigentlich gleich. Und somit fängt die Eifersucht an. Und Satan sagt sich selber, wenn ich eine ewige Existenz hatte, denn ich kann mich nicht entsinnen, als ich nicht war, dann bin ich doch genauso Gott wie Christus. Und der Gedanke kommt, ich bin Gott gleich. Ich will meinen Thron erhöhen über dem der Engel. Ich will Gott gleich sein. Ich bin nicht weniger als er. Er wollte nicht mehr seinen Platz. So, Satans Lüge ist an alle Menschen auch, ihr werdet wie Götter sein. Also wie Götter zu sein, behauptet eine Unabhängigkeit von Gott. Absolut. Wenn ich selber Gott bin, dann bin ich auch unabhängig von Gott. Es bedeutet Unabhängigkeit von seiner Herrschaft, Unabhängigkeit von seiner Autorität, Unabhängigkeit von seinem Gesetz und seiner erhaltenen Kraft. Er wird unabhängig. Unabhängig von den Fesseln der Unterwürfigkeit, mit anderen Worten befreit zu sein, zu tun, was du willst, wird dann das ganze Gesetz. Und das ist Satans Lehre. Wir sind nicht Gott oder Christus untergestellt, wir sind ihm gleich. Vielleicht sind wir jetzt noch nicht in dem Zustand, aber wir wachsen hin zu diesem Zustand, wenn es auch ein paar Reinkarnationen dafür gebraucht, aber wir sind im Wesen Gott. Das ist die Lehre der New Age-Bewegung, das ist die Lehre des Okkultismus, das ist die Lehre von vielen und wir werden es sehen. Also die Welt heute glaubt eher, was Luzifer gesagt hat, eher als was Gott gesagt hat. Also können wir behaupten, dass so seltsam es auch erscheinen mag, die meisten Menschen haben diese Lüge geglaubt. Und sie dient als Grundlage vieler religiösen Systeme. Okkultismus glaubt es, Hinduismus, Heidentum, Buddhismus, New Age-Bewegung und viele, viele christliche Bewegungen, die stärkste davon der Katholizismus. Aber viele Charismatiker glauben, dass sie Gott ist, haben es schon von der Bühne angekündigt, dass sie Gott gleich sind und dass sie Gott sind, so wie Kenneth Copeland zum Beispiel und viele von diesen charismatischen Predigern. Also diese Lüge wurde geschluckt durch fast die gesamte Menschheit. Und dann haben wir natürlich Katholizismus und Mormonismus und zahlreiche evangelische oder evangelikale Prediger. Gut, komm, wir lesen, was sagt der Katechismus der katholischen Kirche dazu. Das Wort wurde Fleisch, um uns Teilhaber der göttlichen Natur zu machen. Deshalb wurde das Wort Mensch und der Sohn Gottes, des Menschensohn, damit der Mensch durch die Gemeinschaft mit dem Wort die göttliche Sohnschaft empfing und Sohn Gottes wurde. Denn der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir Gott werden. Katholische Lehre steht im Katechismus. Da der eingeborene Sohn Gottes uns an seiner Göttlichkeit teilhaben lassen wollte, nahm er unsere Natur an, damit er Mensch geworden, die Menschen zu Göttern machte. Also was ist die Lehre der katholischen Kirche? Wir sind nicht unterstellt, wir sind eigentlich Götter, Gott. Das ist auch die Lehre der Mormonen und den heidnischen Religionen. Und komm, wir nehmen mal eine Quelle, die nicht adventistisch ist, sondern eine allgemeine Quelle von Evangelikalen. Und zwar ist das Dave Hunt, das ist ja ein berühmter Historiker, und der schreibt einen Artikel, der sehr interessant ist. Denn alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, bestätigt er. Er schreibt, das Versprechen der Schlange Eva sei auch göttlich. Wie Sie gesehen haben, die Grundlage ist von Okkultismus, Heidentum, Hinduismus und die New Age-Bewegung. In ihnen steckt alle Kraft des Universums, alle Liebe, alle Weisheit, alles Leben. So sagt dieser Artikel, so sagen die Okkultisten. Also dieselbe Lüge ist ein zentrales Thema, das sich durch Science-Fiction-Werke zum Beispiel zieht, so wie Roddenberry, der Mann, der Star Trek an die Welt gebracht hat, der hat auch behauptet, dass er Gott sei. Und dieses ganze, TV-Schau und Filme, die sie gemacht haben, haben das Ziel, die Menschheit zu überzeugen, dass sie im Wesen Gott sind. Also nirgendwo wird die Lüge der Schlange offener verkündigt oder höher gepriesen als im Mormonentum. Brigham Young hat gesagt, der Teufel hat die Wahrheit über die Göttlichkeit gesagt. Ich gebe Mutter Eva nicht die Schuld. Es wäre tragisch, wenn sie die Frucht nicht gegessen hätte. Durch die Gabe der Sünde werden wir Götter. Das ist Mormonenlehre. Es musste deshalb im Mormonentum unendlich viele Götter geben, obwohl die Mormonen behaupten, sie hätten es nur mit dem Gott dieser Welt zu tun. Das sind Zitate von den Mormonen. Also die glauben auch diese falsche Lehre der Schlange. Und der Mormonismus wurde von Norman Vincent Peale gebilligt. Jetzt, wer war Norman Vincent Peale? Das war der Mentor von den größten Prediger unserer Zeit. Unter anderem Billy Graham, Robert Schuller oder wie sie auch alle heißen. Und so nebenbei, nur so interessenhalber, er war auch der Mentor von Donald Trump. Und der hat die Mormonen gepriesen. Und er war bei einer Veranstaltung, wo Kimball, die führende Persönlichkeit damals unter den Mormonen, dann schreibt er hier weiter, vielleicht bevorzugte Peale, der Freimaurer des 33. Grades war, den Mormonismus, weil er der Freimaurerei so ähnlich ist. Norman Vincent Peale war ein 33. Grad Freimaurer und in diesem Grad gibt man natürlich Luzifer die Ehre. Und die Mormonen haben die gleichen Rituale, sie sind also sehr diesem System gleich. Die drei wirklich großen Rituale der Menschheit sind das Prayapati-Ritual des antiken Hinduismus, die Messe der christlichen oder römisch-katholischen Kirche und der dritte Grad der Freimaurer. Und alle drei behaupten, dass Gott wird Mensch, damit der Mensch Gott werden kann. Das kommt aus seinem Artikel, nicht von mir. Also, das war Dave Hunt. Aber er geht weiter. Also, was hat er jetzt alles genannt? Er hat die Mormonen genannt, er hat die katholische Kirche genannt, er hat den Hinduismus genannt, er hat die New Age-Bewegung genannt. Er hat nur nicht die Evangelikalen, die habe ich dazu gefügt, genannt. Alle haben sie diese Lehre, dass der Mensch inhärent Gott ist. So, wenn man sich vom Sabbat befreit, befreit man sich auch von der Abhängigkeit von Gott. Im Grunde genommen erklärt man sich damit zu Gott. Also, als der Mensch geschaffen wurde, hat Gott auch den Sabbat hinzugefügt. Und was sagt der Sabbat? Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst, denn in 6 Tagen hat der Herr die Himmel und die Erde und so weiter geschaffen. Und das sollen wir gedenken, dass wir eine Herkunft haben, dass wir von Gott stammen und wir sollen es nicht vergessen. Wieso fängt dieses Gebot an mit vergessen? Vergiss es nicht. Weil jemand hat es vergessen. Wer hat es vergessen? Satan hat es vergessen. Und hier kommt ein Gebot, das sagt, nicht vergessen, dass ich euer Schöpfer bin. Denn wenn ihr es vergisst und die Verbindung mit eurem Schöpfer bricht, dann will ich euch erinnern, dass ich nicht nur euer Schöpfer bin, sondern auch euer Erhalter. Und wenn ihr das ablehnt und ihr wollt nichts damit zu tun haben, dann lehnt ihr das ewige Leben ab. Also der Tag wurde eine Erinnerung unserer Herkunft und unserer Erlösung. So, die Wirklichkeit des Sabbats als Denkmal der Schöpfung liegt darin, dass er den wahren Grund, warum Gott angebetet werden muss, stets gegenwärtig hält, nämlich, denn er ist der Schöpfer und wir seine Geschöpfe. Der Sabbat bildet daher die eigentliche Grundlage der Gottesverehrung, denn er lehrt diese große Wahrheit auf eine eindrucksvolle Weise und keine andere Institution tut dies, nur der Sabbat. Die wahre Grundlage des Gottesverehrung, nicht nur in dem siebten Tag oder in diesen Dingern liegt, sondern es ist in der Tatsache, dass er der Schöpfer ist. Jetzt, wer war der Schöpfer? Jesus Christus. Durch ihn ist alles geschaffen und ohne ihn ist überhaupt gar nichts geschaffen. Also wieder haben wir Christus als Mittelpunkt. Also können wir den Sabbat losmachen von dem Schöpfer? Ja oder nein? Nein. Er ist verbunden mit ihm. Er ist verzwickt mit ihm. Man kann sie nicht trennen voneinander. Also wenn man fragt, bist du bereit für einen Tag, entweder einen Sonntag oder einen Samstag zu sterben, dann müsste ich sagen, nein. Ich bin doch nicht so doof und sterbe für einen Tag. Aber wenn dieser Tag verzwickt ist mit einem Verhältnis, wo ich bestätige, dass ich abhängig bin von Gott für meine Existenz und für mein ewiges Leben, dann ist dieser Sabbat nicht nur ein Tag, sondern ein Glaubenszeugnis an meinen Glauben an Jesus Christus. Ist man dann bereit, dafür zu sterben? Ja, denn es geht ja um das ewige Leben. Und wie viele, die sich an Jesus klammern, aber das Gesetz beiseite legen, erheben sich eigentlich dadurch zu Gott, als Götter. Denn sie sind unabhängig. Ich brauche nicht diese Anerkennung geben, denn ich stehe auf meinen eigenen Füßen. Im großen Kampf steht geschrieben, um diese Wahrheit den Menschen immer vor Augen zu halten, setzte Gott den Sabbat im Garten Eden ein. Und solange die Tatsache, dass er unser Schöpfer ist, ein Grund bleibt, warum wir anbeten sollten, wird der Sabbat sein Zeichen und Denkmal bleiben. Hat Jesus nicht gesagt, ich bin der Herr des Sabbats? Okay, wenn er der Herr des Sabbats ist, dann sagt er, daher lege ich ihn beiseite und wir brauchen ihn nicht mehr halten. Was, wenn ich sage, ich bin der Herr meines Hauses, aber ihr könnt das Haus haben, es geht mir nicht mehr an und die Familie, die drin ist, auch nicht. Das macht doch keinen Sinn, wenn man sich als Herr des Sabbats ausgibt, dann nimmt man doch nicht die Wichtigkeit des Sabbats weg, sondern man bestätigt die Wichtigkeit des Sabbats. Ist es nicht so? Okay. So, die Einhaltung des Sabbats ist dann ein Zeichen der Treue gegenüber dem wahren Gott, dem der Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Daraus folgt, dass die Botschaft, die den Menschen befiehlt, Gott anzubeten und seine Gebote zu befolgen, sich insbesondere dazu aufrufen wird, das vierte Gebot zu befolgen. Das vierte Gebot wird zentral, denn es ist das Einzige, was sich beruht auf Gott hat es gesagt. Gott hat es gesagt. Jetzt, wenn Martin zu mir sagt, er ist mein Schöpfer, dann sage ich ihm, du bist bekloppt. Ich brauche es nicht glauben. Hat Jesus Christus bewiesen, dass er Gott ist? Ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen? Hat er tote Menschen aufgeweckt? Kann Martin das? Kann ich das? Nein. Ja, in seiner Kraft, aber nicht in meiner. Kann ich Menschen heilen? Ich wünschte, ich könnte. Ich würde viele Menschen heilen, wenn ich könnte. Und eines Tages wird Gott für uns vielleicht die Kraft wieder geben, nach der Sichtung, um Menschen zu heilen, wenn er es für nötig hält. Aber Jesus Christus hat Beweis nach Beweis nach Beweis geliefert, dass er im wahren Sinne Gott ist. Und welchen Tag hat er benutzt am meisten, um es zu bestätigen? Den Sabbat. Also ich brauche nicht zweifeln. Und wenn ich sehe, was er in dem Leben der Menschen tut, oder was er in unserem Leben oder in eurem Leben getan hat, dann kann es nur Gott sein, der da wirkt und kein anderer. Also fragen wir uns, was also bedeutet der Sabbat und warum wurde er eingeführt? Wir fragen mal ganz einfach die Fragen und versuchen sie zu antworten. Er wurde bei der Schöpfung eingeführt. Er sollte die Menschheit an ihre Ursprünge und ihre Abhängigkeit vom Schöpfer erinnern. Ist das biblisch? Ich denke ja. Am sechsten Tag wurde Adam eine Partnerin gegeben, weil es nicht gut für ihn war, allein zu sein. Also Gott schafft gleichzeitig, als er den Menschen schuf, eine horizontale Verbindung. Am siebten Tage fügte Gott den Sabbat hinzu, weil der Mensch auch eine vertikale Verbindung nötig hat. Und weil die Menschheit Ruhe in ihm finden sollte und Gott auch in der Beziehung zu ihm ruhte. Mit anderen Gott selber ruhte in dieser Beziehung. Er bestätigte seine Macht, er bestätigte seinen Charakter, er bestätigte seine Liebe, er bestätigte, dass die Menschen die Antwort sein sollten auf die Anklage Satans. Und drittens, Jesus Christus ist der Schöpfer und Herr des Sabbats, das ist biblisch. Die Menschheit ist in ihrem Leben und in ihrer Existenz völlig von ihm abhängig, da sie selbst kein Leben hat. Und wenn einer sagt, dass sie Leben hat, dann ist es eine Lüge. Wenn einer sagt, es gibt eine Reinkarnation und es wird immer besser und besser, dann fragt man sich nur, warum ist es nicht besser geworden, sondern eher schlimmer. Also das ganze System funktioniert nicht, gibt's auf. Denn es ist eine Lüge. Also in gleicher Weise ist die Menschheit in ihrer Erlösung völlig von Christus abhängig, da es keinen anderen Namen gibt, durch den sie gerettet werden kann. Und der Sabbat ist daher das Symbol sowohl der Schöpfung als auch der Erlösung. Ist das biblisch? Okay, also der Sabbat ist nicht nur ein Tag, ist eine Bestätigung. Und das Halten des Sabbats oder das Nichthalten des Sabbats ist eine Bestätigung von unserem Glauben. Mehr als irgendein anderes Gebot. Also verneint oder bestätigt das Neue Testament somit den Sabbat? Ja oder nein? Denn die Christen sagen ja, der Sabbat wurde beseitigt und das Neue Testament sagt, wir brauchen ihn nicht mehr halten. Aber Christus bezahlt den Preis für die Gesetzübertretung der Menschheit am sechsten Tag der Woche und bewies ihnen damit seine Liebe. Am siebten Tag ruhte er im Grab und die Jünger ruhten am siebten Tag gemäß dem Gebot. An beiden Freitagen, die Schöpfungswoche und der Kreuzigung, gab es einen Adam, den ersten und den zweiten Adam. Also nirgendwo in der Bibel finden wir da, dass ein Sabbat aufgehoben wird. Er wird bestätigt. Und die gleiche Vorgangsweise, wie wir in der ersten Woche haben, haben wir in der letzten Woche Jesu Christi. Letzten Woche. Also Jesu kam nicht, um auch nur ein Jota oder Pünktchen des Gesetzes abzuschaffen. Er lehrte, dass diejenigen, die ihn liebten, seine Gebote folgen sollten. Nirgends im Neuen Testament liest man, dass der Sabbat nicht mehr gültig ist. Also, was ist Erlösung? Ich behaupte, dass Erlösung Rückgewinnung ist. Rückgewinnung bringt Rechtfertigung und Heiligung mit sich, die beide das Werk Gottes sind, nach Römer 3, Vers 27. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz der Werke? Nein, durch das Gesetz des Glaubens. Es ist Gottes Werk, dass wir uns durch Glauben zu eigen machen. Also wiederum, wir sind total abhängig. Der Sabbat ist ein ganz wichtiger Besprechungspunkt. Und kein anderer hat die Macht oder die Wucht, den dieser Tag hat. Und darum wird er zum Mittelpunkt werden und ist schon im Mittelpunkt der Debatte. Im Hebräerbrief lesen wir von der Ruhe, in der wir eingehen müssen. Und es besteht noch ein Sabbatismus, ein Sabbathalten. Und kein Mensch, nicht ein einziger, wird je in den Himmel kommen, ohne wenigstens einen Sabbat zu halten. Das wisst ihr ja auch. Wie lange dauert es, zum Himmel hochzufahren? Was sagt die Bibel? 7 Tage. Naja, dann wird jeder, der auf dem gläsernen Meer steht, wenigstens einen Sabbat halten, oder? Vor dem sie reingehen. Also die beiden Gesetze, die wir im Alten Testament haben, entweder im 2. Mose oder im 5. Mose, wo es geht um Gedenke des Sabbattages, sind nicht unterschiedlich durch irgendein Irrtum, sondern mit einem bestimmten Ziel. Das erste, im 2. Mose, sagt, gedenke, dass ich dein Schöpfer bin. Und das zweite sagt, gedenke, dass ich dich aus der Sklavenschaft der Sünde herausgeholt habe. Oder aus Ägypten, das ist für uns die Sünde. Also Schöpfung und Erlösung. Und wenn es jetzt kommt zum lauten Ruf und die Warnung vor dem Mahlzeichen des Tieres, wie soll das vor sich gehen? Was sollen wir den Menschen sagen? Hey, ihr hält den verkehrten Tag. Fragt euch nur mal, ist das genug, die Menschen zu überzeugen? Meint ihr, das wäre genug? Ihr hält den verkehrten Tag, ihr seid dumm. Ja, ist das so wichtig? Und außerdem hat Jesus den Tag geändert, so werden sie sagen. Wir brauchen bessere Argumente als das. Wir brauchen ein besseres Verständnis. Das geht nicht in der Zeit, in der wir leben. Wir müssen wissen, was wir glauben. Wir müssen wissen, warum wir es glauben. Wir müssen wissen, warum wir bereit wären, sogar zum Tod zu gehen. Wegen diesem einen Gebot. Und ein Drittel Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand nimmt, so wird auch er von dem Blutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor dem heiligen Engel und dem Lamm. Das ist die schlimmste Verurteilung für die letzte Generation in der ganzen Bibel. Warum ist es so wichtig? Warum ist dieses Mahlzeichen so wichtig? Das ist die Frage. Das ist die Frage, die diese Fragen werden. Warum ist es so wichtig? Weil wir sind keine Götter, wir sind geschöpfte Wesen. Wir sind nicht Töpfer. Wir sind Ton und das müssen wir erkennen. Und wenn ich kein Schöpfer bin, sondern ein geschöpftes Wesen, dann bin ich abhängig. Ich bin in allem abhängig. Und wenn ich abhängig bin in allen Dingen, dann muss ich Glauben haben, dass derjenige, der versprochen hat, dass er uns behütet und beschützt, auch das tun wird, was er tut, was er sagt. Und wenn ich es ablehne, dann habe ich das Resultat, was ich hier habe. Nicht, weil Gott die Menschheit vernichten will, denn er ist ja für die Menschheit gestorben, sondern dass er sie retten will. Und das ist unsere Botschaft. Gott möchte euch retten, aber bekennt vor ihm, dass ihr gefallene Wesen seid, dass ihr abhängig seid von ihm für eure Existenz, dass ihr abhängig seid von ihm durch sein Kleid der Gerechtigkeit, denn ein eigenes haben wir nicht. Und da gibt es ja viele Beispiele in der Bibel, von welches Kleid wir anhaben müssen, um bei einem Festmahl einzugehen. Also das ist unsere Botschaft. Die dritte Engelbotschaft ist ein Aufruf, die Gerechtigkeit Christus anzunehmen. Und der laute Ruf, das ist eine Wiederholung des zweiten Engels mit vielen Details dazu, dass es ein Haus der Dämonen geworden ist, ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis für alle unreinen und verhassten Vögel geworden ist. Und da müssen wir das erklären können, was ist denn da passiert? Was ist es, was jetzt in der Welt passiert? Es sprechen Dämonen mit Menschen. Zigtausende Menschen, braucht euch nur die Webpages anzusehen, sprechen mit verstorbenen Menschen, wo die Bibel ganz eindeutig sagt, dass die Toten wissen gar nichts. Wir wissen, dass Alice A. Bailey hat gesagt, im Jahre 2025 wird die dämonische Hierarchie sich offenbaren. Ich fasse es jetzt mal in meinen Worten zusammen. Sie sagt es natürlich euphemistisch, aber sie sagt genau das. Also wenn die Okkultisten sagen, dass die Manifestation Satans in 2025 beginnt, wenn das Dokument 2025 sagt, dass die Gesetze eingeführt werden müssen von Tag 1, ob das passiert oder nicht, ist ja Nebensache. Aber das heißt, wenigstens der Tisch ist gedeckt. Und wie viele haben jetzt Visionen? Und viele von diesen Visionen werden zur Wahrheit. Zum Beispiel die Hellseher haben vor 3 Monaten vorhergesagt, dass Donald Trump eine Attentat überleben wird und dass sein Ohr beschädigt wird in diesem Falle. Und das ist vor 3 Monaten. Und dann kommt er und hält seine Ansprache und sagt, dass er neu bekehrt ist in diesem Zustand. Und das haben die auch vorhergesagt. Und dass es Gottes Wille ist und dass das die Bewegung ist, die die Endzeit reinführt. Und dann müssen wir uns fragen, ist das, wie Gott wirkt? Oder sind hier andere Mächte im Spiel? Und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Denn wir leben in einer ganz ernsten Zeit. Und wenn man etwas sagt, was leicht verzerrt werden kann, dann hat man Probleme. Aber das ist die Realität. Dämonen offenbaren sich an Schauspieler, an wichtigen Persönlichkeiten. Sie hören Botschaften und diese Manifestationen werden mehr und mehr und mehr. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen die Mächte, die da draußen wirken. Und es wurde uns vorhergesagt, dass das ist genau, was passieren würde in der Endzeit. Und hier geschieht es vor unseren Augen. Und wir schlafen? Wir schlafen? Rom sagt, natürlich behauptet die katholische Kirche, die Änderung sei ihr Werk gewesen Und diese Tat ist ein Zeichen ihrer kirchlichen Macht und Autorität in religiösen Angelegenheiten. Wir kennen diese Zitate, aber weil wir evangelisieren müssen, was heißt evangelisieren? Die Wahrheit des Evangeliums und des Erlösungsplanes an die Menschheit zu bringen, ist es auch notwendig, dass wir solche Zitate reinlegen in unseren Besprechungen, damit die Leute sehen, dass das, was wir sagen, nicht Mythologie ist oder eigenes Denken, sondern sich beruht auf Tatsachen. Und ich weiß, diese Zitate will man unter den Tisch fegen, weil man in ökumenischen Kreisen sich bewegt, aber das sollte uns nicht davon abbringen, diese Wahrheiten zu verkündigen. Die katholische Kirche steht über die Bibel und diese Verlegung der Sabbatheiligung vom Samstag auf den Sonntag ist ein eindeutiger Beweis dafür. Ihr kennt diese Zitate, ihr seid Adventisten oder die meisten und die, die es nicht sind, da sagt Rom es, nicht ich und niemand anders, Rom selber. Aber hier sind sie so frech, dass sie sagen, Vernunft und allgemeiner Verstand verlangen die Annahme einer der beiden Alternativen. Entweder du bist ein Protestant und du heiligst den Samstag oder du bist ein Katholik und du heiligst den Sonntag, denn ein Kompromiss ist unmöglich. Ihre eigenen Worte. Gut, nehmen wir sie beim Wort. Ein Kompromiss ist unmöglich. Ich bin ein Protestant. Das heißt, ich protestiere gegen die falsche Lehre, dass die Erlösung nicht kommt durch das Blut Christi. Ich protestiere dagegen. Und nicht nur Katholizismus, nein, Evangelikale, so wie Copeland, die behaupten auch solche Dinge. Und nicht nur die Evangelikalen, sondern die Moslems behaupten das Gleiche. Und der Hinduismus und der Buddhismus, die haben ja keinen persönlichen Gott, die behaupten das alle. Aber die Bibel sagt, es gibt nur einen Namen, durch den ich erlöst werden kann. Und wenn ich mich dahinter stelle, bin ich ein Feind der Menschheit, dann soll es eben so sein. Aber wenn Erlösung nur in Christus ist, dann müssen wir Christus predigen. Und wenn wir als Adventisten das Gesetz predigen und den Sabbat predigen, ohne ihn zu knüpfen an Jesus Christus, dann sind wir so trocken wie die Hügel von Gilboa. Wenn wir keine christozentrische Botschaft haben, haben wir keine Botschaft. Denn der Heilige Geist führt uns zu Christus und zu niemandem anderen. Die Bibel sagt, gedenke, dass du den Sabbattag heiligst. Die katholische Kirche sagt, nein. Mit meiner göttlichen Macht schaffe ich den Sabbat ab und befehle euch, den ersten Tag der Woche heilig zu halten. Und siehe, die gesamte zivilisierte Welt verneigt sich in ehrfürchtigem Gehorsam vor dem Gebot der heiligen katholischen Kirche. Frechheit! Rom sagt, es ist der Wechsel des Sonntags zum Samstag, das ist das Zeichen unserer Autorität. Wie ich schon vorher gesagt habe, da ist ein bestimmter Artikel, der Sabbat, es gibt nur einen, wenn da zwei sind, ist einer falsch. Dann muss die Menschheit wählen, welcher falsch ist. Der von Rom stammt oder der aus der Bibel stammt. Und wenn er aus der Bibel stammt, wieso soll ich ihn halten? Auch in der heutigen Zeit. Es ist gut, die Presbyterianer, Baptisten, Methodisten und alle anderen Christen daran zu erinnern, dass die Bibel sie in ihrer Einhaltung des Sonntags nirgends unterstützt. Der Sonntag ist eine Institution der römisch-katholischen Kirche und diejenigen, die den Tag einhalten, befolgen ein Gebot der katholischen Kirche. Noch ein Zitat von der katholischen Kirche. Sie können es nicht verweigern, dass sie es getan haben. Sie können es verstecken, aber unsere Aufgabe ist, um es aufzudecken. Denn wieso soll man eine Lüge propagieren? Und dann ganz wichtig für mich ist, den Sabbat zu halten, impliziert eine Beziehung. Ich kann doch nicht nur aufgrund eines theoretischen Glaubens bereit sein, in den Tod zu gehen. Da muss doch Hand und Fuß sein. Und dieses Hand und Fuß liegt in einer Beziehung. Den Sabbat ohne Beziehung zu halten, ist Werke. Ich will behaupten, dass es viele Adventisten gibt, die den Sabbat halten und keine Beziehung haben. Denn wenn sie wirklich eine Beziehung hätten, dann hätten sie einen Wunsch, Menschen zu retten, Menschen zu warnen, Menschen zu helfen, um die Wahrheit zu erkennen. Aber viele haben nicht den Wunsch. Und das ist eine ganz tragische Sache. Den falschen Tag zu halten, ist eine Verleugnung der völligen Abhängigkeit vom Schöpfer und Erlöser, und darum ist es auch Werke. Also wenn ich den Sonntag oder irgendeinen anderen Tag heilige, als heilig und von Gott abgesondert, dann ist es Werke. Den Tag zu ändern, das braucht nur einen Augenblick. Eine Beziehung aufzubauen, braucht Zeit und Öl. Also was ist mein Aufruf für euch? Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr keine enge Verbindung mit Jesus Christus habt, dann fangt heute an und baue diese Beziehung. Denn das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Und es braucht Öl, es braucht den Heiligen Geist. Und was von den Frauen, die nicht genug Öl hatten? Sie wurden zurückgeschickt, um Öl zu kaufen, aber es war zu spät. Jetzt ist die Zeit, eine Beziehung aufzubauen. Jetzt ist die Zeit, das Öl, den Heiligen Geist zu bekommen. Was tut der Heilige Geist? Er führt uns zu Christus. Er bestätigt die Lehre. Wir werden die Lehre verstehen. Wie versteht man die Lehre? Durch das Wort, durch den Geist der Weissagung. Das ist auch, Gott spricht zu uns. Also wir brauchen dieses Öl. Und ich will behaupten, dass viele, viele Sonntag haltende Christen eine Beziehung mit Gott haben. Sie lieben Gott. Sie halten den falschen Tag, ja, aber sie lieben Gott. Und sie halten den Sonntag in Unwissenheit. Und wenn der laute Ruf kommt, weil sie eine Beziehung haben, wenn sie es verstehen, dann können sie den Tag umschalten in einem Augenblick. Aber eine Beziehung bauen, das können sie nicht in einem Augenblick. Also wollen wir, dass viele von draußen, die eine Beziehung haben und es endgültig einsehen, unsere Plätze einnehmen? Oder wollen wir eher mit ihnen zusammen in den Himmel gehen? Was ist unser Anliegen? Ein Aufruf an die Adventisten: Werdet bitte wach und baut eine Beziehung und versteht, worum es geht. Denn die Zeit ist fast ausgelaufen. Wir haben noch Zeit, Öl zu kaufen. Ich kaufe es schnell. Schnell. Vor dem der Ruf kommt, der Bräutigam kommt. Meine Güte, ich habe kein Öl. Wir lesen im großen Kampf: Die Botschaft wird nicht so sehr durch Argumente als vielmehr durch die tiefe Überzeugung des Geistes Gottes getragen. Wir stehen nicht alleine in diesem Kampf. Gott wird das Wirken bringen. Aber hier ist ein ganz wichtiger Satz: Die Argumente wurden vorgebracht. Der Samen wurde gesät und jetzt wird er aufgehen und Frucht bringen. Wenn die Argumente nicht gebracht werden, wenn der Samen nicht gesät wird, dann kann er auch nicht aufgehen. Und das ist das Problem in der Welt. Wir lieben die Aufmerksamkeit der Welt mehr, als was wir Jesus Christus lieben. Wir wollen anerkannt werden. Es ist für uns wichtig, dass in den Schriften der Evangelikalen die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten auch dasteht. Das ist für uns wichtig. Ich würde lieber nicht auf der Liste sein, als auf der Liste sein. Warum? Weil ich den Samen streuen will. Und wenn ich in diesen Verbindungen bin und diesen Samen streue, dann bin ich ein Feind der Gesellschaft und ein Ankläger der anderen. Das kann nicht geduldet werden. Wir müssen einen Entschluss machen. Wo stehen wir? Stehen wir an der Seite Jesus Christus oder stehen wir an der Seite der Welt? Denn die beiden schließen sich auch einfach aus. Freundschaft mit der Welt ist was? Was sagt Gott? Feindschaft mit Gott. Heißt das, dass ich nicht den Samen streuen will? Natürlich will ich den Samen streuen. Ich wünschte mir, dass sämtliche die hier sitzen, keine Adventisten sind. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Aber es wäre besser, wenn sie alle nicht Adventisten wären. Nicht verkehrt verstehen. Nur damit ich sie alle erreiche, die nicht Adventisten sind. Denn die Adventisten sollen an anderen Stellen sein und das Gleiche machen. Dann hätten wir das Problem gelöst in ganz schneller Zeit, oder? Ja. Aber nicht verkehrt verstehen, es ist gut, dass wir zusammenkommen als Brüder und Geschwister in Christus und diese Dinge besprechen und einander ermutigen, von wo wir stehen im Rahmen der Zeit und ermutigen, um das wiederherzustellen, was vielleicht verloren gegangen ist oder was wir vielleicht noch nie gehört haben. Denn ich glaube, dass viele, unter sogar den Adventisten, viele dieser Wahrheiten gar nicht erst begriffen haben, weil sie nie damit konfrontiert wurden. Weil die Hirten dem Volk nicht mehr Nahrung gaben. Und das ist eine tragische Sache. Also, was sollen wir machen? Die Wahrheit wird in ihrer Klarheit gesehen werden und die ehrlichen Kinder Gottes zerschneiden die Bande, die sie festgehalten haben. Familienbande, kirchliche Beziehungen sind jetzt machtlos, sie aufzuhalten. Die Wahrheit ist kostbarer als alles andere. Trotz der Kräfte, die sich gegen die Wahrheit verbündet haben, stellen sich viele auf der Seite des Herrn. Das ist unsere Aufgabe. Und um diese Aufgabe zu leben, müssen wir sie selber erst verwirklichen. Noch ein Zitat. Diejenigen, die in Zeiten der Prüfung vom Glauben abfallen, werden falsches Zeugnis ablegen und ihre Brüder verraten. Es war so zur Zeit der Apostel. Es war so zur Zeit der Reformation. Es wird auch so sein hier am Ende. Sie werden verraten, wo sich ihre Brüder verstecken und so die Wölfe auf ihre Spur locken. Christus hat uns davor gewarnt, damit wir nicht überrascht sind über den grausamen, unnatürlichen Weg, den Freunde und Verwandte einschlagen. Wir sind gewarnt. Die größte Prüfung kommt nicht von außen notwendigerweise, sondern von innen. Aber das soll uns auch nicht abhalten davon, um die Wahrheit zu lieben und zu folgen. Augenblicklich haben wir ja noch Zeit. Und wenn wir uns anstrengen, wenn ihr alle nach Hause geht und wirklich mit Brüdern und Geschwistern ringt, und wenn sie nicht wollen, dann lass es. Wir sind Wächter auf der Mauer Sions. Jetzt ein Wächter auf der Mauer Sions, wohin schaut er? Er schaut nach außen. Wo ist der Feind? Wann kommt der Feind? Aber so viele Adventisten stehen mit dem Rücken nach außen und die Augen nach innen und schauen, wer ist noch nicht perfekt in der Gemeinde. Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Unsere Aufgabe ist, schau, was kommt, warne und durch die Warnung einsehen, dass die Zeit kurz ist und habe ich genug Öl? Habe ich genug Öl? Das ist zwischen mir und Gott. Und es ist nicht meine Aufgabe, euch das Öl einzuflößen. Mund auf, hier ist Öl. Das geht nicht, denn Öl ist eine persönliche Sache mit Gott. Und ich bin nicht Gott, ich bin ein Mensch. Satan sagt vielleicht, ich bin Gott, aber er lügt. Und wir werden viele Feinde haben. Und sie sind schon jetzt da. Aber sie sind da mit einem guten Grund. Dass wir stark werden, Nummer eins. Und Nummer zwei, durch unsere Stärke, dass sie sich noch bekehren rechtzeitig. Also ohne die Verbindung des Sabbats mit Christus wird niemand standhalten, nicht einer von uns. Wir haben ja solche Prüfungen gehabt in den letzten paar Jahren. Und wie viele sind gerannt mit Regierungsregulationen, eher als mit Überzeugung von persönlichen Verantwortung vor Gott? Genauso wird es dann auch kommen. Erst wenn wir verstehen, dass die Ablehnung des Tages die Ablehnung von Christus ist, werden wir so standhalten können, wie Daniels Freunde am Tag ihrer Prüfung standen. Die Einhaltung des Sabbats ist nicht so sehr die Einhaltung eines Tages, sondern die Erkenntnis, dass wir von Christus gehalten werden. Und das möchte ich jetzt ganz wichtig betonen. Denn so viele haben Angst vor der Endzeit. Denn wir wissen, es wird eine Zeit, wie sie noch niemals war. Und dann wird uns erzählt, wir stehen ohne Mittler. Wir stehen ohne Mittler. Und wie muss man dann sein, wenn man ohne Mittler steht? Aber man vergisst, dass die Bibel sagt, sie sind versiegelt. Sie sind versiegelt, das heißt, sie sind so gegründet in der Wahrheit, dass sie nicht gerüttelt werden können. Und weil Jesus seine Mittlerschaft beendet hat, heißt nicht, dass er sich von uns zurückgezogen hat. Im Gegenteil, er hat doch versprochen, ich bin mit dir bis zum Ende der Welt. Hat er das nicht gesagt? Ich bin mit dir bis zum Ende der Welt. Das heißt, wann wird er besonders bei seinem Volk sein? Wenn die Zeiten hart werden, wenn es unmöglich aussieht, um zu überleben, wenn die Mächte, so wie die Ägypter, ringsrum sind und nichts außer ein rotes Meer vor uns ist. Man kann nicht rückwärts, man kann nicht zur Seite und man kann nicht vorwärts. Dann ist es die Zeit, wo Christus wirkt. Er wird dich nie verlassen. Wir müssen nicht in die Endzeit reingehen und denken, wie werde ich überstehen ohne einen Mittler? Wir müssen in die Endzeit reingehen und sagen, danke Herr, dass du uns versiegelt hast in der Wahrheit und danke, dass du der Weg der Erlösung bist und den Weg öffnen wirst, auch wenn du das Rote Meer öffnen wirst. Danke, dass wir dich als unseren Gott haben. Danke, dass du ein Feuer bist, das uns erleuchtet und den Feind von uns weghält. Danke, dass das Schwert fällt und nicht auf uns runterfallen kann, weil deine Engel uns beschützen. Das muss unsere Gesinntheit sein über die Endzeit. Denn sonst dreht sich alles nur um uns. Und das ist eine gefährliche Sache. Wenn es sich alles um uns dreht, bin ich gut genug? Bin ich in Ordnung? Habe ich alles getan, was ich tun kann? Ja, das sind Fragen, die wir fragen müssen. Aber das ist nicht, was uns beherrschen muss. Was uns beherrschen muss, ist, wie kann ich die Menschen die Wahrheit bringen? Wie kann ich andere zur Erlösung führen? Und wenn ich das tue, ist es nicht ein doppelschneidiges Schwert? Wird es nicht uns auch treffen? Natürlich. Unsere Gesinnung muss einen neuen Weg einschalten. Wir müssen verstehen, worum es geht. Wir müssen die Angst müssen wir beseitigen. Denn die Bibel verspricht ja, dass wenn wir in Christus glauben, dann schwindet die Furcht. Dann brauchen wir keine Angst haben. Angst ist eine Erkennung, dass wir unserem Erlöser nicht vollkommen vertrauen. Und daran müssen wir bauen und arbeiten. Man kann also sagen, es ist sinnlos, sich damit zu beschäftigen, wie wir stehen werden. Wir sollten uns vielmehr damit beschäftigen, wer an unserer Seite stehen wird. Die Angst, ohne einem Vermittler zu stehen, ist die Angst, dass Christus uns verlässt. Und wenn wir diese Angst haben, dann machen wir Jesus Christus zu einem Lügner. Ich weiß, die Endzeit wird nicht leicht werden. Aber jeder Angriff hat Christus im Griff. Und somit möchte ich enden mit dem Text aus 5. Mose: Seid tapfer und stark, fürchtet euch nicht und lasset euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir und er wird die Hände nicht von dir abtun, noch dich verlassen. Das ist der Gott, den wir dienen. Und unsere Botschaft soll eine Gerechtigkeitsbotschaft in Christus sein. Kommen wir beten. Lieber Heiland, du hast uns ein Symbol gegeben. Und du hast uns gefragt, um ein Beispiel und ein Vorbild zu sein für die Menschheit. Aber du verlangst von uns, dass wir verstehen, worum es geht. Und du hast versprochen, dass wenn wir bereit sind, deinen Willen zu tun, dass der Heilige Geist in uns wirken wird. Denn der Heilige Geist wird denjenigen gegeben, die ihm gehorsam sind. Und so bitte ich, Herr, dass du deinen Heiligen Geist auf dein Volk ausschüttest, damit sie in Harmonie mit deinen Satzungen kommt. Was heißt, dass sie in Harmonie mit deinem Charakter kommen? Was heißt, dass wir den gleichen Drang haben, Menschen zu warnen und zu retten, wie du hattest? Denn du hast uns ja gerettet aus dem Sumpf, in dem wir waren. So hilf uns, um die Kraft zu bekommen, um anderen zu helfen, die selbst im Sumpf stecken. Und bereite dein Volk vor, Herr, denn die Zeit ist kurz. Mach Öl bereit für sie. Lass sie kaufen, lass sie es einnehmen und lassen wir den lauten Ruf bringen, der nur durch den Heiligen Geist bekräftigt werden kann. Das ist mein Gebet für dein Volk in Jesu Namen. Amen.